Römer 13, die Verse 1 bis 7. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widersetzt, widerstrebt Gottes Anordnung, die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Ich habe bei DWG Radio, da gibt es so eine Funktion, da kann man einen Bibeltext anklicken und sich dann die entsprechenden Predigten dazu anhören. Ich habe 5 verschiedene Prediger gehört zu diesem Text und ich habe 5 verschiedene Predigten gehört, auch inhaltlich. Je nachdem, wo man selber sich einsortiert in diesem Leben. Dann habe ich diese Predigten wieder beiseite gelassen und habe gedacht, was sagt der Text? Was sagt die Bibel insgesamt? Gott ist ein Gott der Ordnung. Punkt. Klare Strukturen. Kinder sollen sich zum Beispiel ihren Eltern unterordnen, in der Schule den Lehrern, den Erziehern und ihnen gehorchen. Diese wiederum haben aber auch Anweisung, wie sie dieses Amt auszuführen haben, auch von Gott. Bei Arbeitnehmer, Arbeitgeber ist es ähnlich. Auch eine biblische Gemeinde hat klare Strukturen von Gott festgelegt. Jeder Mensch muss sich letztendlich unterordnen und das ist von Gott auch so gewollt. Demokratie, wie wir sie heute kennen hier in Deutschland, kommt so in der Bibel nicht vor. Und sie funktioniert auch nur so lange, wie sich die Mehrheit an Gottes Normen orientiert. Stellt euch mal vor, im Kindergarten gäbe es Demokratie. Was meint ihr? Würden die Kinder was Vernünftiges lernen, sich gesund ernähren und Mittagsschlaf machen? Nein, würden sie nicht. Es würde Chaos herrschen. Und mit Erwachsenen ist es leider manchmal auch nicht viel besser. Ordnungen und Hierarchien sind notwendig, richtig und absolut nach Gottes Willen. Selbst eine nicht so gute Ordnung ist besser als keine. Es gibt da in der Bibel ein ganz prägnantes Negativbeispiel. Weiß jemand von euch, wie das Buch der Richter endet, den letzten Vers? Weiß man so aus dem Kopf nicht, ne? Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihn recht dünkte. So, in den letzten 3 Kapiteln des Richterbuches wird uns eine besonders schlimme Begebenheit berichtet. Ein Levit auf Reisen mit seiner Nebenfrau übernachtet in Gibea. Diese Stadt gehört zum Stamm Benjamin. Ich möchte die Begebenheit nicht so ausführlich berichten, weil die ganz schön ruppig ist. Wer das möchte, kann das zu Hause im Richterbuch nachlesen, die letzten 3 Kapitel. Jedenfalls bei der Übernachtung rottet sich ein Mob draußen vor der Tür zusammen, so ähnlich wie in Sodom, und die Frau kommt infolgedessen zu Tode. Da passieren ganz schlimme Dinge. Der Levit macht diesen Fall im ganzen Volk Israel bekannt. Und der Stamm Benjamin weigert sich, die Täter herauszugeben. Darauf folgt die fast vollständige Ausrottung des Stammes Benjamin. Die Bibel berichtet von mehreren 10.000 toten Soldaten auf beiden Seiten. Die Städte des Stammes Benjamin werden verbrannt, auch werden alle Frauen und Kinder getötet. Es bleiben 400 Männer übrig, die fliehen konnten. Und dann kommt dieser Vers: Zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Keine Ordnung ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Ich denke, man kann an diesem Geschehen sehen, dass es gut ist, in einem Staat zu leben, in dem es eine Obrigkeit gibt, Gesetze. Wir brauchen Normen und Regeln und Gott will das auch so. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Bundesrepublik Deutschland entstand, orientierten sich die Verfasser des Grundgesetzes weitgehend an der Bibel. In weiten Teilen haben wir sehr gute Gesetze. Sie schützen das Leben, das Eigentum, die Würde des Menschen ist unantastbar, Paragraph 1. Das ist sehr gut. Wir haben Religionsfreiheit, wir dürfen uns hier versammeln, wir dürfen Gottes Wort hören und wir als Christen sollen uns auch unter die Staatsgewalt stellen. Der Predigttext aus Römer 13, der wurde ja vom Apostel Paulus geschrieben, zu einer ganz anderen Zeit. Israel war von den Römern besetzt und Christen wurden teilweise sehr stark verfolgt und Paulus ist ja selber auch in Rom zu Tode gekommen. Und trotzdem schreibt Paulus diese Anweisung nach dem Willen Gottes. Das hat er sich ja nicht selber ausgedacht. Auch unser Herr Jesus selbst, als er Mensch auf dieser Erde war, hat sich politisch nicht instrumentalisieren lassen. Er ist zu dem Hauptmann gegangen, hat geholfen. Er hat ausländischen Leuten geholfen. Als er mal in Versuchung geführt wird von den Pharisäern und sie ihn fragen, ob es richtig ist, dem Kaiser Steuern zu bezahlen, da wollen sie ihn aufs Glatteis führen, die Pharisäer. Da sagt er, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Soweit. Wenn man den Predigttext aufmerksam liest, dann fällt auf, dass die Regierung den Auftrag hat, Böses zu bestrafen und Gutes zu belohnen. Wir sollen uns vor Bestrafung fürchten, wenn wir Böses tun. Wer legt fest, was gut und was böse ist? Die Regierung? Nein. Was ist, wenn eine Regierung Gottes Normen verdreht und Dinge von seinen Bürgern verlangt, die gegen Gottes Willen sind? Sind wir dann auch zum Gehorsam verpflichtet? Kann man sich vielleicht auch moralisch dahinter verstecken, wenn man sagt, ich habe doch nur Gesetze befolgt und habe gehorcht? Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden im Nürnberger Prozess Nazis für ihre Taten verurteilt. Zum Zeitpunkt, als sie diese Taten begangen, waren sie rechtlich gedeckt. Vor ein paar Wochen wurde ein heute 80-jähriger Stasi-Offizier verurteilt, der einen Flüchtling an der Berliner Grenze erschossen hat, in den Rücken. Habt ihr vielleicht gehört in den Medien, ist noch gar nicht so lange her. Dafür verbüßt er heute eine 10-jährige Haftstrafe. War es richtig oder falsch, im Nazi-Deutschland Juden zu verstecken? War Oskar Schindler ein Held oder ein Gesetzesbrecher? War es richtig, von Dietrich Bonhoeffer sich an der Vorbereitung des Stauffenberg-Attentates zu beteiligen? Auch die Bibel kennt eine Menge Beispiele, in denen der jeweiligen Obrigkeit nicht gehorcht wird. Im 2. Mose zum Beispiel, da wird uns beschrieben, ist das Volk Israel ist in Ägypten und sie vermehren sich sehr stark und die Ägypter sind damit nicht mehr zufrieden und der ägyptische Pharao gibt den Hebammen Pua und Schifra die Anweisung, bei der Geburt die männlichen Nachkommen zu töten. Sie tun es nicht. Hier steht, sie tun es aus Gottesfurcht nicht. Sie reden sich dann raus und sagen, es sind kräftige Frauen, wenn wir kommen, dann haben die schon geboren und da können wir jetzt gar nichts mehr machen. Dann kommt ein ganz wichtiger Vers, Vers 20. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Gott stellt sich also hinter die Entscheidung dieser Hebammen. Es ist richtig, was sie tun. Sie haben einen Befehl ihrer Obrigkeit nicht befolgt und Gott sagt, es ist richtig so. Denken wir an Daniel. Seine Mitminister sind neidisch auf seinen Posten und denken, irgendwie müssen wir den noch kriegen, dass wir den loswerden. Aber der ist so, der macht nichts Böses. Das Einzige, was der immer macht, der betet immer. Und dann denken sie sich diesen Plan aus da, dass man nur innerhalb von so einer bestimmten Zeit von 30 Tagen darf man nur den König um etwas bitten. Und wer irgendwie wen anders was bittet, der muss dann zu Tode kommen. Daniel geht nach Hause, macht die Fenster auf und betet so wie immer zu seinem Gott Richtung Jerusalem. Und die anderen freuen sich und sagen, guck mal, jetzt haben wir ihn endlich. Und der Darius, der merkt, also der König zu der Zeit, der merkt, die haben mich aufs Glatteis geführt. Aber er kommt nicht raus aus der Nummer, er hat diesen Befehl gegeben und muss sich selber auch daran halten. Dann kommt die Sache mit der Löwengrube und der Engel des Herrn bewahrt Daniel. Gott stellt sich zu seinem Ungehorsam, in Anführungszeichen Ungehorsam. Oder wenn wir an seine Freunde denken, das ist schon eine Zeit lang vorher passiert, da waren das Schadrach, Meschach und Abednego, da wird dieses Standbild aufgestellt von Nebukadnezar. Und alle Menschen sollen sich davor niederwerfen und sollen das anbeten. Sie machen es nicht. Dann geht das ab in den Feuerofen. Eine vierte Person ist zu sehen im Feuerofen, der Engel des Herrn, Jesus Christus für mich eindeutig. Und Gott stellt sich auch zu diesem Ungehorsam. Die Moral von der Geschichte ist, nicht jeder Anweisung, wenn sie Gottes Willen widerspricht, ist einzuhalten. Für mich war das auch immer so eindrücklich, wenn Menschen in Kriegen aufeinander gehetzt werden, da wird sogar der Name Gottes benutzt und Menschen, die sich gar nicht kennen, sollen sich gegenseitig totschießen. Nein. Gibt auch im Neuen Testament eine ganz klare Geschichte dazu oder einen Bericht. Das ist schon nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Gemeinde in Jerusalem hat sich gegründet. Die Apostel lehren das Volk, sie sind im Tempel, es werden Menschen geheilt. Die Gemeinde wächst unwahrscheinlich. Sie haben Ansehen beim Volk und die hohen Priester und die Schriftgelehrten da, die sind neidisch ohne Ende. Und die wollen die loswerden. Werden sie eingesperrt ins Gefängnis, werden von einem Engel befreit, gehen nächsten Tag in die Synagoge und machen das, was sie immer tun, sie lehren das Volk. Dann werden sie vor den Hohen Rat geführt und sie werden geschlagen. Und es wird ihnen verboten, davon zu reden. Und dann sagt Petrus einen ganz klaren Satz. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist ein Grundsatz, der gilt für alle Zeiten. Wir haben noch das große Glück, dass wir in einem Staat leben, in dem die meisten Gesetze wirklich gut sind und auch zum Wohl der Menschen. Wir erleben es in letzter Zeit, dass Türen geöffnet werden für Dinge, die nicht nach Gottes Willen sind. Es ist noch nicht verpflichtend. Man darf sich jetzt offiziell sein Geschlecht aussuchen. Man darf Joints rauchen. Man darf Babys abtreiben. Man muss es aber nicht tun. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir sind mit einem eigenen Willen ausgestattet, mit einer Verantwortung. Wir können Gottes Wort lesen. Wir wissen, was Gott möchte. Und müssen dem mehr gehorchen als den Menschen. Ich muss sagen, dass ich mit diesem Predigttext auch moralisch Schwierigkeiten hatte und immer noch habe, weil ich einiges nicht verstehe. Wir hatten ja nun auch in der deutschen Vergangenheit wirklich sehr unschöne Dinge. Hat Gott auch Adolf Hitler eingesetzt? Nach dem Text ja. Der Bibeltext lässt da keinen Spielraum. Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Wozu? Das weiß ich auch nicht. Wir wissen, wenn wir ins Alte Testament gucken, dass Gott Könige und Regierungen benutzt, um seine Pläne auszuführen. Das versteht man aus heutiger Sicht manchmal nicht. Also ich komme auch wirklich gedanklich an meine Grenzen. Jeder von uns lebt nur, weil es Gottes Wille ist. Er kann ein Herz sofort aufhören lassen zu schlagen, wenn er das möchte. Ich war mal in der Wolfschanze mit meiner Frau, haben uns das da mal angeguckt, ne, wo dieses Attentat stattgefunden hat. Und habe so gedacht, warum hat das nicht geklappt? Oder warum hat Gott den nicht einfach ausgeschaltet? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und es passiert auch heute unwahrscheinlich viel Leid auf dieser Welt. Die Bibel sagt sogar noch Dinge vorher, dass es noch schlimmer werden wird. Da kommen wir gedanklich an unsere Grenzen. Wir merken aber, dass dem Bösen auch ein Handlungsspielraum gegeben ist. Und jeder von uns steht in der Verantwortung, sich zu entscheiden, wo er stehen will. Diese moralische Ausrede, ich habe mich ja nur an Recht und Gesetz gehalten, die haben wir nicht. Gottes Recht geht immer vor. Und er hat auch selbst die Könige, die nach seinem Willen Gericht vollzogen haben, zum Beispiel an Jerusalem, die wurden hinterher für ihre Taten trotzdem zur Verantwortung gezogen. Oder denken wir an den ägyptischen Pharao, ab Plage Nummer 5 oder 6, weiß ich jetzt nicht im Kopf, hat Gott sein Herz verstockt. Der konnte gar nicht mehr anders. Und trotzdem wurde er bestraft für sein Tun, weil er die moralische Entscheidung getroffen hat, sich gegen Gott zu stellen. Wir werden, jeder von uns, einmal vor Gott stehen oder eher knien. Und niemand wird dann neben uns sein und sagen, der hat das nur in meinem Auftrag getan. Da ist keiner. Da bist du vor deinem Gott. Nochmal zurück zum Predigttext. Es geht bei der Befolgung von Gesetzen und Anordnungen nicht nur um Angst vor Strafe. Da steht wörtlich, es geht auch um das Gewissen. Das darf man dabei nicht töten. Zuerst hatte ich den Gedanken, ja, wenn du ganz alleine an der Straße bist und die Ampel ist rot und da ist ringsum keiner, gehst dann trotzdem rüber, ja oder nein? So, ne? Aber es geht darüber hinaus. Es geht darüber hinaus. Das umfasst unser ganzes Leben. Was mir oft hilft, ist, dass ich weiß, dass Gott mich immer sieht. Immer, auch wenn ich ganz alleine bin. Auch wenn ich ganz alleine bin, schmeiße ich keinen Kronkorken in den Wald zum Beispiel. Oder kein Schnipsel Papier, mache ich nicht. Ihr merkt, dass dieser Predigttext keine ganz klare und eindeutige Antwort darauf gibt, wie wir uns in diesem Staat jetzt zu verhalten haben. Natürlich sollen wir Steuern bezahlen. Natürlich sollen wir uns den Gesetzen, soweit es Gottes Willen nicht widerspricht, unterordnen. Das sollen wir. Also Christen sind nicht dazu aufgerufen, sich der Reichsbürgerszene anzuschließen oder irgendwelche Revolutionen zu planen. Dazu sind wir nicht berufen. Die haben bei Jesus auch darauf gewartet, dass der die Römer vertreibt. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Das war gar nicht seine Aufgabe. Er sagt, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir müssen wirklich gucken, wenn eine Regierung anfängt, Gottes Wege zu verlassen, dann muss man aufhören, ihr zu gehorchen. Ich habe für mich auch mal festgestellt, dass ich nie wieder im Leben eine Uniform anziehen möchte, dass ich für keinen Staat mehr eine Waffe in die Hand nehmen möchte, außer zur Jagd vielleicht, aber ich möchte nicht auf andere Menschen schießen. Ich finde diese ganze Kriegstreiberei, die jetzt betrieben wird, die finde ich ganz fürchterlich. Da gab es mal einen Spruch, stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich habe noch einen, also dieser Grundsatz, dass man Gott mehr gehorchen soll als die Menschen, ist klar. Was ich noch erwähnen muss, ist, dass Gott nicht immer die negativen Folgen des ihm Gehorchens abwendet. Also so, die Freunde von Daniel sind nicht verbrannt. Ne? Daniel wurde nicht vom Löwen gefressen. Die Apostel wurden geschlagen vorm Hohen Rat. Wenn man so ein Heft mal von Open Doors aufmacht, dann kann man sehen, dass Gott nicht immer eingreift und alles abwendet. Dann sind mir noch Hananias und Sapphira eingefallen. Jeder von beiden hat für sich entschieden zu lügen. Ja, das Prinzip der Obrigkeiten, zum Beispiel Mann und Frau, wenn ich von meiner Frau etwas verlange, was gegen Gottes Willen ist, hat sie die Pflicht, nicht auf mich zu hören. Zum Beispiel. Jeder, der irgendeine Art von Autorität ausübt, ist damit auch Gott verantwortlich. Es ist nicht egal, wie wir unsere Kinder erziehen. Es ist nicht egal, wie wir uns auf Arbeit benehmen. Ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, wenn du zu dem Kunden gehst, dann sagst du das und das. Und das stimmte immer gar nicht. Er hat jeden Auftrag angenommen, wir kamen gar nicht hinterher. Weißt du, dann sollte ich immer lügen. Und dann steckte ich immer in so einer Klemme und dann habe ich immer gesagt, mein Chef hat gesagt, ich soll sagen. Das war so ein Eiertanz, ne? Das ist eigentlich auch nicht richtig. Bei Hananias und Sapphira, da sehen wir, dass jeder für sich selber verantwortlich ist. Gleich im Anschluss an unseren Predigttext gibt Paulus eine sehr schöne Zusammenfassung, die man so als Leitfaden für sich selber auch mitnehmen kann. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was sonst angeboten ist, das ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wir werden da wahrscheinlich zu 100% niemals hinkommen. Mir hilft es ein Stück, auch nicht immer, ich bemühe mich, mir zu sagen, der andere ist auch ein Geschöpf Gottes und Gott möchte, dass er gerettet wird. Und wenn man es vermeiden kann, sollte man sich doch immer so, also man sollte sich immer so benehmen, dass man auch eine Chance hat, mit dem anderen zu reden. Wenn man sich so richtig fürchterlich daneben benommen hat, dann hört der andere gar nicht mehr zu. Das ist mir leider auch schon passiert im Leben. Schöner ist es, wenn man freundlich, ehrlich und sich an den Geboten Gottes orientiert. So kommen wir am besten durchs Leben und alles, was uns nicht gelingt, das vergibt uns der Herr auch. Ja, ich merke selber, dass das eine Predigt ist, die nicht so wirklich sagt, puff, so ist es. Jeder von euch hat sein Gewissen und muss Bibel lesen und muss Gott gehorchen. Amen.